Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money, und die ist immer noch on Tour in Frankfurt. Heute Morgen waren wir mit Robert Halver am Parkett, da war der DAX über 16.000, ist doch auch mal wieder ein Grund zu feiern, und dann deswegen wollen wir natürlich mal dringend drüber reden, wo wir denn jetzt so ein bisschen am Markt stehen, ob das alles so Sinn macht, was uns die nächsten Monate erwartet. Und jetzt sind wir hier zu Gast wieder bei der DK. Und hier bei mir sitzt Joachim Schallmeier, Leiter Kapitalmarkt und Strategie. Herzlich willkommen bei der Mission Money.
Ja, schön, dass ich da sein kann.
Vielen Dank ja für eure Gastfreundschaft. Wie gesagt, zum ersten Mal, ja, DAX wieder 16.000, letzten vier Wochen mal eine richtig schöne Rallye hingelegt. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn man mal so Sentiment anschaut, das war halt natürlich von, ich nenne es jetzt mal salopp, komplett ausgebombt, und jetzt sind wir so in einem durchmarschiert, wenn man so Fear and Greed nimmt, neutral hat man einfach ausgelassen, sehen wir schon wieder, also zumindest gestern waren wir am oberen Ende des Gear-Bereichs, schon wieder kurz vor extrem, was ja dann auch immer schon so ein Thema wird. Rennen wir gerade so ein bisschen, wenn wir es kurzfristig anschauen, so ein bisschen wieder Richtung Übertreibung, wo man mal ein bisschen aufpassen muss?
Naja, klar. Also ich meine, das ging jetzt wieder so schnell. Ja, ist ja meistens so. Man muss schon sagen, also die Geschwindigkeit und die Dynamik, die sollte man jetzt nicht fortschreiben. Das ist auch klar. Ja. Deswegen, das wird jetzt zum Jahresende hin, wird es natürlich von der Schlagzahl her, wird es natürlich sich beruhigen. Ja. Das heißt, wir sind schon positiv bis Richtung Jahresende gestimmt. Gibt schon gute Gründe dafür. Aber mit der Dynamik geht es nicht weiter nach oben. Also da ist ja auch nochmal wieder eine Woche dazwischen, wo es jetzt ein bisschen konsolidiert. Es konsolidiert jetzt ja auch schon auf dem hohen Niveau. Ja, ja. Aber das Entscheidende ist, die Niveaus werden schon gehalten werden können. Denn es hat sich ja schon ein bisschen was verändert. Also einmal preist der Markt diese geopolitischen Risiken heute anders, ja. Mhm. Das ist eine Momentaufnahme, das kann sich jederzeit auch wieder verändern. Aber klar, ich meine, gegenüber von vor vier, sechs Wochen ist die geopolitische Situation ein bisschen beruhigter zumindest. So, das ist das eine. Und das andere, der Markt ist ja stark durch die Zinsen unter Druck gekommen. Ja, im Moment gibt ja der Anleihemarkt die Schlagzahl vor. Ja, also der Anleihemarkt ist wirklich der Taktgeber im Moment für die Aktienmärkte. Und die Anleihemärkte, die Renditen waren ja extrem stark angestiegen. US-Treasuries 10-jährige bis auf 5 hoch. So, und da hat sich ja auch wieder viel getan. So, und die beiden Themen, also eine veränderte geopolitische Einschätzung zusammen mit wieder etwas niedrigeren Zinsen, das ist dann auf einen ganz fruchtbaren Boden gefallen. Denn wir hatten halt vorher genau das Gegenteil vom Sentiment her, nämlich eher große Angst. Und dann haben sich die zwei Faktoren entspannt und schwupp, ein paar Wochen später ist man wieder auf den Levels, wo man halt auch schon mal vor ein paar Monaten war. Ja.
Wenn wir jetzt so die letzten 12 Monate uns anschauen, oder vor allem natürlich dieses Jahr, Sentiment ist so ein Thema, auf das man unfassbar gucken muss eigentlich. Ne? Also sobald wir immer wieder so mit diesen großen Indikatoren in diese Extrembereiche, sowohl oben wie unten kommen, haben wir Gegenbewegungen, die man oft jetzt mit einer makroökonomischen Veränderung nicht wirklich sehen könnte oder mit einer Veränderung, was die Zinsperspektiven angeht. Ich finde, das kommt immer hinterhergelagert.
Ja. Ja, klar, also Sentiment ist vor allen Dingen so für kurzfristige Taktik natürlich schon relevant. Ja, wenn man jetzt sich die Aktienmärkte mal längerfristig anschaut, spielt Sentiment auch eine Rolle. Ja, aber es ist eben dann eine Komponente von vielen Komponenten. Und wenn wir jetzt auf die Aktienmärkte blicken, dann haben wir eben verschiedene Komponenten, durch die wir durchgehen. Es ist die Konjunktur, es ist die Geldpolitik, es sind die Unternehmensgewinne, es ist die Bewertung und es ist das Sentiment. Ja, und das Sentiment, klar, da habe ich halt auch schneller mal eine Veränderung drinne. Ich meine, wir hatten ja, das Jahr ist gestartet und wir haben diese riesige Rallye bekommen, und da hat man dann halt diese Neueinschätzung gehabt, und dann war ja im Grunde genommen dann ab März war ja gar nicht mehr viel mit Aktienkursbewegung, ja. Und klar, das Sentiment sind immer die Trigger, die dann diese schnellen Bewegungen auslösen. Für die längerfristige Perspektive sind die anderen Komponenten, ja, viel wesentlicher, ja. Wie steht's um den Wachstumsausblick? Wie steht's um die Unternehmensgewinne? Wie ist die Bewertung? Ja, was macht die Geldpolitik? Das ist das, was den langfristigen Pfad dann definiert, ja. Und Sentiment ist aber immer nochmal dann der Trigger, der sozusagen dann kurzfristig die Kursbewegung dann auslöst, ja.
Das Spannende gerade natürlich dieses Zusammenspiel dieses Jahr mit den Renditen, gerade in den USA ist es extrem deutlich zu sehen mit den 10-Jährigen, ne, über 5, jetzt 4,4 und jetzt leicht wieder gestiegen. Das spannende Spiel wird ja sein, ab wann kommt der Punkt, wenn wir sinkende Renditen am langen Ende haben, wo es nicht mehr gut ist für die Aktienkurse, weil der Aktienkurs dann auf die Anleihenmärkte, die ja viel risikobewusster angeblich sind, so sie das denn immer noch sind, realisieren, oh hoppla, da sehen wir jetzt quasi, dass ein vielleicht schlechteres Ende in der US-Wirtschaft kommen könnte. Ne? Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen dieses Spiel. Solange wir uns da irgendwie in einigermaßen okayen Rahmen bewegen, wirst du dieses bisschen, die Renditen sinken, die Kurse steigen ein bisschen und in die Gegenrichtung. Aber wann kommt so ein bisschen dieser Punkt, wo man sagt, jetzt tun sinkende Renditen, wie es natürlich schön ist bei den Anleihen, ein schönes Szenario, so langsam den Aktienmärkten weh.
Ja, also es kommt immer ein bisschen darauf an, warum die Renditen dann am langen Ende auch niedriger eingeschätzt werden. Und wenn die Renditen am langen Ende deutlich niedriger eingeschätzt werden, weil man Konjunktursorgen hat, ja, dann ist es natürlich ein Gegenwind für die Aktienmärkte, ganz klar. Also was jetzt im Grunde genommen das größte Risiko für die Aktienmärkte ist, ist ja wirklich, dass die Rezession dann doch noch einsetzt. Ja, denn bislang hat der Kapitalmarkt und auch die Wirtschaften haben ja wirklich diesen historisch schnellen Zinsanstieg extrem gut verkraftet. Ja. So, und das große Risiko ist, wie ist die Zeitverzögerung und kommt jetzt hier im vierten Quartal und im ersten Quartal nächsten Jahres, kommt dann noch mehr Bremseffekt nach. Und wenn die Renditen jetzt deutlich am langen Ende runtergehen, weil die Konjunktursorgen zunehmen, dann wird es dem Aktienmarkt natürlich nicht weiterhelfen. Dann, im Gegenteil, Worst Case für den Aktienmarkt, wenn die Rezessionsrisiken zunehmen. Wenn die Renditen am langen Ende runterkommen, weil sich die Inflationsthematik entspannt, dann ist es natürlich wirklich, dann sind wir wirklich in einem Super-Szenario für die Aktienmärkte. Nicht ganz, weil das Wachstum ist schon schwach. Also das Wachstum ist einfach anämisch. Ja. Da ist Blut leer, da ist nicht viel. Ja. Aber Aktienmärkte mit so einem niedrigen Wachstum bei zurückkommender Inflation und dann eben der Zinsfantasie, die eben durch die Inflation ausgelöst ist, das wiederum ist wirklich ein gutes Szenario für die Aktienmärkte. Also von daher, man muss ein bisschen schauen, wo liegt der Grund drinne, und klar, für die Aktienmärkte das Gefährlichste wäre jetzt wirklich eine deutlich über den Erwartungen liegende wirtschaftliche Abschwächung. Ja, das wäre das, wo man dann natürlich insgesamt dann helfen, auch die Bewertungen nicht weiter, die ja in Europa wirklich extrem niedrig sind, ja, hilft natürlich auch nicht, wenn ich dann irgendwo große Fragezeichen am Gewinnausblick der Unternehmen machen muss. Ja, also das wäre das größte Störfeuer. Ja. Wenn wir so in dem aktuellen Umfeld sind, Inflation kommt runter, Wachstum bleibt auf niedrigem Niveau, Zinserwartungen geht langsam runter, unter Perspektive auf Zinssenkung, das ist eigentlich ein ganz vernünftiges Umfeld für die Aktienmärkte, ja.
Ja gut, das ist die Phase, in der historisch eigentlich die Kurse meistens recht schön gestiegen sind. Die Frage ist natürlich trotzdem, es ist jetzt die letzten Tage viel diskutiert darüber worden, dass natürlich gerade in den USA schon wir mit 3 bis 4 Zinssenkungen eingepreist sind, wo ich mir immer so denke, das ist eigentlich nichts zum Jubeln, denn wenn wir, also Stand jetzt schon 4 Zinssenkungen nächstes Jahr bekommen, dann kracht irgendwo im Gebälk, sei es, dass wir Rezession haben oder irgendwas, weiß ich, Bankenkrise oder irgendwas.
Jein, würde ich sagen. Also ich meine, die USA, die sind ja auch schon näher an ihrem Inflationsziel dran. Also nächstes Jahr haben wir Inflationsraten in den USA, die quasi auf Zielniveau sind. Ja, die sind bei 2%. Da so ein stark restriktives Leitzinsniveau passt wirklich nicht zusammen. Also von daher kann ich gut Leitzinsen irgendwo, die 100, 150 Basispunkte niedriger verortet sind, kann ich gut nehmen, ohne dass ich dann eine größere Rezessionsgefahr ausrufen muss. Ja, sondern einfach, meine inflationsseitig hat sich nun mal wirklich sehr, sehr viel bewegt. Ja. Also von daher passt es schon gut zusammen und ich glaube, die Märkte sind da ganz vernünftig auch unterwegs. Ja, das sagen Sie auch zu Recht, natürlich das Überraschungspotenzial ist nicht mehr so da. Wenn ich schon 4 Stück erwarte, also ich meine, 6 werden es nicht werden. Und wenn es 6 werden, dann läuft wirtschaftlich wirklich was schief. Ja? Also von daher ist es jetzt nicht so, dass der Trigger jetzt nochmal kommt, wir kriegen noch mehr, als der Markt schon erwartet. Und das gibt dann eine positive Performance für die Aktienmärkte. Das ist nicht mehr drin, weil wenn wir dann plötzlich nächstes Jahr 6 oder 8 machen müssten, ja, oder nicht 25er Schritte, sondern 50er, dann läuft wirtschaftlich irgendwas schief und das wäre dann auch nicht gut für die Aktienmärkte. Also von daher, ja, es ist jetzt, dass da ein neuer Trigger so aus der geldpolitischen Fantasie kommt, das wird schwierig, weil 4 sind drinne. Noch extremer ist eigentlich in der Eurozone. Ja. Ich meine, da sind 100 Basispunkte drinne nächstes Jahr für die EZB. Ja. Das erscheint uns wirklich viel zu viel, denn da sind wir ja noch nicht auf dem Zielpfad der Inflation. Der wird wahrscheinlich noch nicht mal 2025 erreicht werden. Ja. Also, dass da die EZB schon nächstes Jahr insgesamt 100 Basispunkte senkt, das glaube ich nicht. Da ist dann also eher die geldpolitische Enttäuschung relativ zu den Erwartungen. Das ist ja am Markt immer, es ist entscheidend, was ist eingepreist. Ja. Und da ist sicherlich eher ein bisschen Enttäuschungspotenzial drin am Markt, dass man dann sieht, das geht jetzt nicht ganz so zügig, so schnell im Jahr, jetzt im Frühjahr schon voran und dann auch nicht so zügig nach unten.
Ja, ich glaube, in Europa ist natürlich auch so ein bisschen eher dieser Trigger, wir haben halt hier ein rezessives Umfeld und im Prinzip ganz Europa rutscht jetzt so peu à peu in die Rezession weg und dann schaut man dann eher da drauf, als so habe ich so den Eindruck, der Kapitalmarkt schaut eher darauf, auf diese Tendenzen und lässt mal außen vor, dass vielleicht natürlich die Inflationsraten noch ein bisschen langsamer oder ein bisschen weiter oben sind. Ne?
Ja, es ist halt eine unschönere Mischung. Ja. In den USA haben wir einfach das bessere zugrunde liegende Wirtschaftswachstum und Inflation, die eher schon wieder auf der Zielmarke ist. Und hier in Europa haben wir halt höhere Inflation. Ja Gott, und eine Wirtschaft, die wirklich an der Rezession entlang schrappt. Ja. Und die Diskussionen in Deutschland helfen natürlich jetzt nicht, irgendwo dann einen Impuls zu sehen, wirtschaftlich auf der positiven Seite. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es ist natürlich auch ein Stück weit eingepreist. Ja, also warum handeln die Aktienmärkte auf den Multiples, zu denen sie handeln? Ja, das heißt, da ist ja schon eine wirklich breite Skepsis da, dass sich da auch in den nächsten 12, 24 Monaten nicht viel drehen wird. Ja, also es ist, das eine sind die Kurs-Gewinn-Verhältnisse, das andere sind die Preis-Buchwert-Verhältnisse. Ja, und auch wenn ich mir die anschaue, dann muss ich sagen, da ist schon ziemlich viel Pessimismus drin, dass die Unternehmen auch nicht zurückfinden zu alter Profitabilität und all den Themen. Von daher, ja, es ist jetzt kein Trigger irgendwie da, weder von der Geldpolitik noch, dass wir einen großen Wachstumsimpuls bekommen. Aber es ist ein ziemlich langweiliges Umfeld, würde ich sagen. Mhm. Aber es ist auch schon großer Pessimismus in den Prognosen drin, auch in den Erwartungen jetzt, was die wirtschaftliche Aktivität anbelangt, sodass das Enttäuschungspotenzial dann auch bedingt ist. Ja.
Wenn wir nochmal kurz in die USA rübergehen, man findet jetzt hier im dritten Quartal, Bilanzsaison hat man ja recht schön gesehen, Bloomberg hat es, glaube ich, gemessen, Rekordwert an Unternehmen, die mal so eine leichte, wir spüren eventuelle Nachfrageschwäche haben. Das ist an sich ein weicher Indikator, weil man sieht das noch nicht in den Erträgen, aber die Unternehmen sind doch so weit zu sagen, hoppla, ich merke, Nachfrage kommt weg. Also kommen wir jetzt vielleicht doch in dieses Ding, bisher waren die Unternehmensgewinne in den USA super resilient, alles sich schön so entwickelt, wie man das so über den Sommer über gehofft hatte, wo man vielleicht doch merkt, aha, da kommt jetzt vielleicht doch diese Schwäche, die eigentlich auch mal durchaus kommen muss, so eine kleine. Ja. Das heißt ja noch nicht, dass wir einen riesen Abschwung haben.
Ja, Unternehmensgewinne, super resilient. Absolut, aber man muss ins Detail gehen. Also ich meine, wir haben ja in den USA wirklich diese Dominanz der 7 großen Monopolunternehmen, kann man sagen. Ja, und die stellen im Grunde genommen den gesamten Gewinnzuwachs dar. Ja, also wenn wir uns jetzt die Zahlen gerade fürs dritte Quartal anschauen, dann haben die 7 Unternehmen 50% ihre Gewinne gegenüber dem Vorjahresquartal gesteigert. Also die haben geliefert. Ja, also auch die Erwartungen sind schon hoch, aber die haben die Erwartungen erfüllt. Ja, so, das heißt, die treiben wirklich den Gewinn nach oben. Und aufgrund ihrer großen Marktkapitalisierung tragen die natürlich auch einen absoluten großen Beitrag zum Gewinnkuchen bei. Und der S&P 500, der hat ungefähr ein Gewinnwachstum jetzt im dritten Quartal gehabt von 7%. Das geht ausschließlich, wirklich ausschließlich auf diese 7 Unternehmen zurück. Das heißt, ohne die wären wir sogar im negativen Bereich gewesen. So, und das zeigt wieder, okay, wir haben eine hervorragende Gewinnsituation in den USA auf Indexebene. Aber wenn man in den Index reinleuchtet, muss man sagen, naja, die Bremsspuren werden schon sichtbar. Ja, also wenn man sich den S&P 500 gleichgewichtet anschaut oder den Russell 2000 oder andere, dann wird es ja schon deutlich. Und da sieht man auch, dass die Gewinndynamik eben bei Weitem nicht so in der Breite ist. Ja, also das ist jetzt kein Grund zur Sorge, ja, aber es ist eben diese hohe Gewinndynamik, die der S&P 500 zeigt, ja, die muss man natürlich schon ein Stück weit abschwächen. Oder man muss sie erklären. Ich weiß gar nicht, ob man es abschwächen muss, denn es sind die Zugpferde und es werden halt auch die Zugpferde bleiben. Also die USA haben halt das Glück, dass sie diese Unternehmen halt in den Indizes haben. Das wird sich ja jetzt im vierten Quartal schon ein bisschen ändern und im nächsten Jahr wird sich's deutlich ändern, weil jetzt ziehen ja die Energiewerte den Indexgewinn nach unten, ja. Die haben diese hohe Vergleichsbasis aus dem Vorjahr. So, das heißt, die belasten im Moment so mit 7-8 Prozentpunkten den Indexgewinn. Und das verändert sich jetzt ja automatisch so. Das heißt, wenn wir im nächsten Jahr drin sind, 2024, ja, dann haben wir ein viel ausgeglicheneres Gewinnbild auch in den USA. Das ist eigentlich eine gesunde Entwicklung. Das heißt, wenn jetzt die Tech-Unternehmen, diese 7 Plattform-Unternehmen, die müssen jetzt nochmal 1-2 Quartale durchhalten, und dann bekommen sie im Grunde genommen automatisch Unterstützung auch von Pharmaunternehmen, auch von den Energieunternehmen und von anderen Sektoren wieder. Und dann ist das Gewinnbild eigentlich ausgeglichener. Also da ist eine Bodenbildung in allen anderen Sektoren gerade in Gang, Und im nächsten Jahr, ich meine, hey, wir haben eine US-Wirtschaft, die schwächt sich gegenüber diesem Jahr ab. Aber das ist immer noch ein reales Wachstum in der Größenordnung 1,5. Ja. Und wenn wir da mal 2% Inflation drauflegen, haben wir 3,5% nominales Wachstum. Das ist ja das, was auch in Vergessenheit gerät. Das ist entscheidend. Ja. Unternehmensumsätze, Unternehmensgewinne sind nominale Größen. Ja. Und wenn ich da schon in der Größenordnung bin, dann brauche ich nicht viel, habe ich 5% Gewinnwachstum, selbst wenn ich konservativ rangehe. Ja. Ja, also von daher ist der Ausblick selbst in diesem Niedrigwachstumsumfeld auch für die Unternehmensgewinne okay.
Ja. Wobei ich mir natürlich schon frage, gerade für S&P im Moment ist Konsens fürs nächste Jahr 12% ungefähr. Und erscheint mir in dieser Gesamtgemengelage, wenn ich sage, okay, ich habe das Szenario etwas moderateres Wachstum im Vergleich zu diesem Jahr. Ich habe aber auf der anderen Seite schon erste Nachfragerisse. Ich habe natürlich das Thema hohe Zinsen. Das hat dieses Jahr nicht so hart reingeschlagen, wird aber die nächsten 2-3 Jahre mehr kommen, denn irgendwann müssten sich Unternehmen halt mal refinanzieren und dann schlagen auch höhere Zinsen rein. Also ich sehe ja schon auch Margendruck, selbst wenn wir jetzt mal ein paar niedrigere Ölpreise haben. Ist halt die Frage, ob das nicht schon noch eine Spur auch zu optimistisch ist, ne?
Es ist wahrscheinlich optimistisch, weil es das übliche Spiel ist. Die Bottom-up-Analysten sind immer zu optimistisch. Ja, ja? Und deswegen haben wir ja eigentlich immer dieses Thema, die Schätzungen sind zu hoch, dann werden sie im Laufe des Jahres nach unten revidiert. Und dann übertrifft man den nach unten revidierten Wert und freut sich darüber, dass man übertroffen hat. So, und das genau das gleiche Spiel wird in diesem Jahr auch laufen. Also ich glaube, die Konsensschätzungen, die da irgendwo bei 12% sind, das ist zu hoch. Ja, die werden jetzt ein bisschen runter revidiert werden. Dann sind wir irgendwo vielleicht bei 8,9, aber 8,7, 8,9% Gewinnwachstum halte ich in dem Umfeld schon für realistisch. Einfach aufgrund dieser Faktoren, dass die großen Monopolisten, die können weiter liefern. Und wir kriegen diese Basiseffekte rein, einfach von den anderen Industrien her. Und da spricht da nichts dagegen. Ja. Thema Refinanzierung, ja, absolut, natürlich. Das ist, wir haben jetzt ja, das muss man sich mal überlegen, wir haben die einmalige historische Situation gehabt, dass ein Zinsanstieg dazu geführt hat, ja, dass die Unternehmen netto entlastet wurden, ja, weil sie einfach über die höheren Zinseinnahmen stärker profitiert haben als über die Zinsausgaben. Ja. Das ist natürlich endlich, ja, das ist klar. So, und von daher ist es ein schöner Effekt, der hilft jetzt, aber der dreht sich irgendwann um, wird natürlich auch zum Belastungsfaktor. Aber der Belastungsfaktor wird halt gestreckt, ja. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, den man betrachten muss. Dieser Zinsanstieg haut halt nicht innerhalb von 3 Quartalen im gesamten Corporate-Sektor durch, sondern der streckt sich und man kann sich drauf einstellen. Und das wiederum ist was, womit die Unternehmen dann umgehen können. Und viele der Unternehmen, die sich refinanzieren müssen, die werden das dann ja auch wieder zu niedrigeren Zinsen machen können. Ja, also die müssen jetzt ja nicht wir sind irgendwo am Peak, ja, mit den Zinsen. Das heißt, wenn ich dann erst in Ende 24 oder in 25 dran bin, habe ich auch schon wieder 150 Basispunkte niedriger Zinssätze. Also dann kann ich das auch ein Stück weit strecken. Ja.
In diesem Umfeld seid ihr jetzt eher auf der Aktienseite, kann man sagen, optimistischer oder offensiver, wenn man jetzt mal Jahresendrally ist immer so ein übliches Thema und dann vielleicht auch Jahresanfang ist ja saisonal auch immer so ein eher wohlwollendes Umfeld. Januar ist ja immer der Klassiker, man müsste jetzt sich mal hin und sagt, okay, wenn ich jetzt nicht den Untergang der Wirtschaft dieses Jahr erwarte, dann muss ich mal lieber am Anfang was machen. Und also seht ihr auch eher das Offensive für die Aktien, die nächsten, also die kurzfristigen Momentum?
Also ich glaube, man kann da auf jeden Fall dabei bleiben bei den Aktienmärkten, einfach aufgrund der verschiedenen Komponenten. Ja, wir haben eine Wachstumserwartung, die relativ stabil ist. Ja, da werden jetzt nicht die Bäume ausgerissen, ja, aber es ist so stabil. Wir haben eine Geldpolitik, die sich tendenziell entspannt, und zwar entspannt aus den richtigen Gründen, nämlich weil die Inflation nach unten kommt. Wir haben Bewertungen, die sind auf vernünftigen Niveaus. Ja. In den USA sind die erhöht, aber da haben wir auch eine höhere Gewinndynamik. Hier in Europa sind wir günstig. Deutschland ist extrem günstig, muss man sagen. Also da ist wirklich extrem viel Pessimismus schon drin. Das heißt, die Ausgangsbasis ist in Ordnung. Sentiment ist jetzt kurzfristig wieder ein bisschen nach oben geschossen, ja, aber so das langfristige Sentiment ist ja nicht so, dass man sagt, die Leute sind jetzt in der Breite, weder die privaten noch die institutionellen, vollkommen überinvestiert in Aktien, ja. Also diese ganzen Themen, das ist kurzfristiges Sentiment, ja, okay, das ist ein bisschen, hat jetzt wenig Luft nach oben, aber langfristig hat Sentiment natürlich Luft nach oben. Also von daher, die ganzen Komponenten, die wir so durchgehen, muss man sagen, da stehen die Börsenampeln schon auf grün, aber grün heißt jetzt nicht eine Dynamik nach oben wie die letzten Wochen, sondern es wird natürlich ein Stück weit schwerer. Ja, das heißt, da sollte man jetzt nicht allzu viel erwarten. Wir haben jetzt für den DAX, können wir uns im nächsten Jahr schon nochmal einen Zuwachs so im hohen einstelligen Prozentbereich vorstellen. Ja, und da darf man nicht vergessen, DAX-Index hat ja die Besonderheit, Performance-Index, ja, also allein 600 Punkte, Indexpunkte kommen aus der Dividende. Wir haben eine Dividendenrendite von 4,7% im DAX. Ja. Und das werden die Unternehmen auch liefern können. Ja, ich meine, wir haben jetzt keine riesen Gewinndynamik, ja, aber wir hatten schon dieses Jahr auch eine Ausschüttungsquote, die war jetzt auch nicht zu hoch. Und von daher, also wir haben eine gute Dividendenrendite, wir haben ein gewisses Kurspotenzial, da wären wir mit dabei, also auch in Deutschland, Europa. Können uns gut vorstellen, dass die Small Caps auch ein Stück weit zurückkommen. Ja, es ist ja auch ein Marktsegment, die Small Caps, die wirklich ein extremes D-Rating hatten. Ja. Also die sind ja vor allen Dingen auch nochmal durch die stark gestiegenen Zinsen natürlich unter Druck gekommen. Ja, und in einem Umfeld, wo auch insgesamt die geopolitischen Risiken hoch sind, dann geht man natürlich nicht unbedingt in die Small Caps rein. Aber man muss sagen, wenn man sich die Gewinnentwicklung von den Small Caps anschaut, die haben auch geliefert. Ja, also die waren jetzt nicht deutlich schwächer als die Large Caps. Ja, wenn man sich in Europa Large Caps Index anschaut, Small Cap Index da mal schaut, wie waren die Unternehmensgewinne, das liegt fast aufeinander. Ja. Gleichzeitig ist die Performance der Small Caps komplett runtergegangen. Ja, und ich glaube da, wenn das konjunkturelle Umfeld zumindest hält, ja, also eben nicht diese Rezession kommt, dann werden wir im Laufe vom nächsten Jahr auch wieder eine Wertaufholung der Small Caps sehen. Also deswegen, wenn wir insgesamt schon konstruktiv für den Aktienmarkt und beim Aktienmarkt dann durchaus auch ein bisschen in die höher riskanten, höher Beta Sektoren rein. Small Caps ist wirklich so eins, wo wir gute Erholungschancen sehen.
Ist ja eigentlich ohnehin ein Phänomen, ne? Das ist eigentlich quasi diesen Premium, den Small Caps eigentlich liefern sollten und meistens ja eben langen Schnitt aufbringen, dass das jetzt quasi 2 Jahre wie weggeblasen war. Und
ja, klar, wir haben auch die Zinswende gehabt, ja, und zwar die war halt, also das ist natürlich schon was normalerweise den Small Caps dann auch wirklich das Genick bricht, ja, und dafür ist es eigentlich noch relativ, ja, wobei, ich meine, die Diskrepanz ist schon riesig, in den USA ja auch, ja, also da liegt zwischen Russell 2000, weiß ich, der ist leicht im Minus und Nasdaq, ja, da liegen fast 30 Prozentpunkte dazwischen, ja. Und hier in Europa ist es ja auch so, aber vollkommen richtig, ne? Also die letzten Jahre hat man damit kein Geld verdient, aber jetzt, wenn die Rahmenbedingungen eben sich so stabilisieren, wie wir es beschrieben haben, dann stehen die Chancen schon ganz gut, dass da auch eine Wertaufholung kommt. Also deswegen glaube ich, da, wer ein bisschen stärker ins Risiko gehen will, der ist da ganz gut aufgehoben. Sie haben es angesprochen gehabt hier, Jahresanfang, Saisonalität ist super wichtiges Thema, ja, funktioniert immer wieder. Vielleicht ist es diesmal ein bisschen schwächer ausgeprägt, weil man darf nicht vergessen, Anleger haben halt auch wieder Anlagealternativen. Ja? Ja. Und die letzten Jahre war es jetzt nicht besonders schwer zu sagen, okay, wir brauchen ein paar mehr Aktien, ja, weil es gab keine Anlagealternativen. Jetzt haben wir natürlich schon valide Anlagealternativen. Und deswegen glaube ich, dass dieser Effekt, dass da ganz stark die Allokationen nur in die Aktie reingehen, dass der dieses Jahr nicht so ausgeprägt sein wird, weil man eben erkennt, wir haben hier Unternehmensanleihen im Investment-Grade-Bereich, im High-Yield-Bereich, im Schwellenländer-Bereich, die ja fast an Renditen von den Aktienmärkten ranreichen. Ja. Und deswegen ist es auch vollkommen sinnvoll, dass man die einfach viel stärker in der Allokation jetzt bedenkt. Ja. Und deswegen, ja, wir werden sicherlich so diesen typischen Saisonalitätseffekt, glaube ich schon, dass wir den sehen werden, wenn die Konjunktur soweit auch hält und die Themen, wir werden auch eine ganz gute Berichterstattung im vierten Quartal sehen. Also ich glaube, die Unternehmen berichten trotz der schwierigen Rahmenbedingungen in Ordnung. Also in Ordnung heißt stabile Unternehmen. Lebensgewinner heißt jetzt nicht irgendwie großer. Aber das reicht dann aus, wieder in der Gemengelage, dass wir einen ganz freundlichen Jahresstart bekommen könnten. Aber eben nicht diese Saisonalität, weil ja, macht ja schon Sinn, dann auch mal in Richtung Unternehmensanleihen zu schauen. Ja.
Und die Frage ist natürlich so ein bisschen Deutschland, Europa, die ja doch auch ein bisschen hinterher hinken, wenn wir jetzt mal gerade natürlich S&P getrieben von den großen 7 sehen. Klar passen sich ja diese über den langen mittleren Durchschnitt immer wieder Bewertungen an. Die Frage ist, wo soll es so ein bisschen herkommen, dieser Favoritenwechsel in Anführungszeichen? Wir sind natürlich stark Industrie- und sehr exportorientiert. Und wenn wir jetzt nicht gerade eine wahnsinnige Belebung der Weltkonjunktur sehen, fehlt so ein bisschen der Trigger, der Startschuss zu sagen, ja, man könnte mal den Favoritenwechsel anzetteln. Ne? Das ist schon so ein Thema.
Ja,
was uns das ganze Jahr schon in den USA sehr massiv bewegt hat. In Europa war es ja eigentlich auch so.
Halt, ne? Das ist richtig. Also regional den Favoritenzettel wechseln, dass man jetzt sagt, okay, jetzt müssen wir unbedingt in die Eurozone reingehen. Mhm. Da wird es jetzt keinen fundamentalen richtigen Grund dafür geben. Das muss man schon sagen, außer dass die Bewertung halt schon niedrig ist.
Genau. Ja, genau. Aber das sagen wir, Entschuldigung, dass ich einfach, das sagen wir schon das ganze Jahr.
Ja, aber gut, es war jetzt auch nicht so verkehrt. Also Deutschland und Europa hat ja ganz, ganz ordentlich performt. Ja. Kommt natürlich nicht an die Nasdaq ran, das ist ja auch klar. Ja. Das fehlt uns, ja, aber es war jetzt nicht so, dass man hier in Europa mit Aktien jetzt kein Geld verdienen konnte, auch in diesem Jahr. Ja. Jetzt kommt es drauf an, im nächsten Jahr, klar, ich meine, diese riesige Dynamik, die wir in den Big Seven haben, in den großen sieben Unternehmen, ja, die wird ein bisschen rausgehen. Also die bleiben natürlich schon gewichtig und haben auch eine riesige Gewinndynamik, aber die Gewinndynamik schwächt sich natürlich ein Stück weit ab. Ja. Ja. Und von daher, wir haben die höheren Bewertungen da, aber ich glaube, das passt schon. Ja, wir haben eine höhere Bewertung, höhere Gewinndynamik. Hier hat man die Chance, dass man irgendwo diese Value-Aspekte hat mit der Chance, dass wenn wir eben jetzt nicht noch diese starken Bremseffekte von den Zinserhöhungen sehen, dass sich dann perspektivisch das Konjunkturumfeld auch wieder ein bisschen aufhält, denn im Moment ist der Konjunkturpessimismus schon groß. Ja, zu Recht, ja. Also ich meine, zu Recht, ja. Aber wenn wir halt dann auch schon, es ist ja immer so, es ist dann nicht mehr das Niveau irgendwann für die Investition entscheidend, sondern es ist das Delta, in welche Richtung entwickelt sich. Und dass wir hier auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau sind, ist klar. So, jetzt ist die Frage, ist das Delta noch mal schlechter oder ist es ganz leicht besser? Und genau darauf kommt es ja an beim Aktieninvestment, ja, dass man das Delta abgreift und nicht das Niveau. Ja, das Niveau ist bekannt. Ja.
Okay, wir haben noch ganz kurz abschließend vielleicht natürlich das Anleihenthema, Sie haben es schon angesprochen. Klar, es gibt wieder Renditen, es gibt wieder geile Zinsen. Und eine Diskussion, die wir natürlich seit langem immer wieder führen, ist dieses Thema, wann geht man denn, wenn wir jetzt mal bei Staatsanleihen sind, vom kurzen aufs lange Ende? Wann wird's richtig interessant?
Naja, also ich glaube, man muss jetzt schon langsam shiften, ja. Also allzu kurz, das fühlt sich im Moment gut an, klar, schön, ja. Ich kriege am kurzen Ende super, ja. Also das ist schön, freue ich mich über die Zinsen, die es gibt, aber genieße den Augenblick, ja. Also das rollt raus und wie es so ist, wenn man dann nicht rechtzeitig schon mal ein bisschen länger in der Duration geht, dann verpasst man es halt. Also deswegen, jetzt ist der Zeitpunkt, da schon ein bisschen in längere Duration reinzugehen. Ja, also irgendwo in Richtung 4-5 Jahre Duration reingehen, das würde ich schon machen. Klar, das ist die schöne Situation am kurzen Ende, die ist endlich. Ja, ja. Und von daher, also wenn wir Richtung Staatsanleihen sprechen, dann wirklich so Duration 4-5 Jahre. Aber natürlich viel besser ist noch irgendwo der ganze Sektor Unternehmensanleihen. Ja, also da habe ich ja nicht nur das profitiere ich nicht nur vom Zinsniveau, sondern habe eben auch noch den Spread, ja, die Risikoprämie, die ich verdienen kann, und die ist meiner Meinung nach adäquat. Ja, die ist zwar auch runtergekommen, ja, also da waren wir schon deutlich höher, aber die ist immer noch auf Niveaus, wo wir sagen, wenn die Welt nicht untergeht, wenn eben nicht die große Rezession kommt, dann werden die Ausfallraten auch nur leicht ansteigen und eben nicht diesen rasanten Anstieg nehmen. Und dafür werde ich sowohl im Investment Grade als auch im High Yield entlohnt. Ja.
Aber ist High Yield Bereich nicht doch ein Schnappes teuer im Vergleich?
Ja,
hat
gut,
sich schon ein bisschen was aufgebaut.
Es hat sich schon ein bisschen was. Also wir waren vor 6 Wochen ungefähr, waren wir hier im Euro-High-Yield-Bereich bei 8%. Ja, jetzt sind wir bei 7%. Also sind wir 100 Basispunkte runtergegangen. Das ist natürlich echt schon eine Bewegung. Ja. Aber ich glaube auch bei 7%, wenn man da mittelfristig anlegt, das ist vernünftig. Ja, das ist eine vernünftige Risikoprämie. Denn das entschädigt dann auch, wenn die Ausfälle natürlich kommen. Und die Ausfälle werden kommen und die Ausfälle werden auch zunehmen. Also das ist klar, das ist kein risikofreies Investment, sondern da gibt's Ausfälle, ja, und die werden auch ansteigen. Aber wenn ich halt jetzt eine Rendite vereinnahmen kann von 7%, ist das meiner Meinung nach wie vor. Ist nicht so schön, wie also bei 8% insgesamt standen. Die Spreads sind ja auch schon zusammengelaufen. Also der glaube ich, darf man jetzt auch nicht die Fantasie haben, dass wir von den Spreads her, von der Risikoprämie jetzt noch deutlich nach unten gehen, ja. Mhm. Aber selbst wenn ich die Fantasie eben nicht habe, dann verdiene ich eben den hohen Carry, ja. Also, und das ist ja das, wovon ich partizipieren möchte. Und ich glaube, das kann man sowohl im Investment Grade als auch im High Yield Bereich schon gut.
Genau. Und das ist ja auch immer so das Sahnehäubchen, das Risikohäubchen.
Ja.
Also, wer es ein bisschen sicherer macht, geht eben bei den Staatsanleihen und spielt da mit der Duration.
Ja.
Abschließend ist natürlich, was ist mit dem Thema Emerging Markets Bonds? Ist auch bei uns immer wieder sehr viel gefragt.
Ja. Also ist für uns eine extrem wichtige Anlageklasse. Ja. Wir haben da auch eine riesige Unterscheidung zwischen Emerging Market Aktien und Emerging Market Bonds. Ja, es sind für uns zwei vollkommen unterschiedliche Anlageklassen. Die Emerging Market Aktien, die haben die letzten Jahre eigentlich nur enttäuscht. Ja. Nicht nur die letzten Jahre, kann man ein ganzes Jahrzehnt zurückgehen, da ist Sideways-Performance. Es ist auch keine Gewinndynamik da drin, ja, weil man könnte ja auf die Idee kommen, Mensch, ich muss eigentlich dahin gehen, wo es Wachstum ist, also gehe ich in die Emerging-Market-Aktien. Ja. Das ist aber wirklich ein Trugschluss, ja, weil die Emerging-Market-Aktien, die bilden halt überhaupt nicht die Volkswirtschaften der Schwellenländer ab. Ja. Also ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt, den ich habe. Der Emerging Market Aktienbereich, der wird von 5 Ländern dominiert, ja. Dann habe ich schon quasi den ganzen gesamten MSCI-EM-Markt. Ich habe viel Verwässerung, ja. Da habe ich genau den gegenteiligen Effekt von USA. In USA habe ich ständig die Aktienrückkäufe, ja. In Emerging Markets habe ich ständig die Verwässerung. Also deswegen da sind wir vorsichtig, aber Emerging Market Anleihen, ja, auch wenn es auch Schwellenländer sind, ist ein ganz anderes Thema, weil da habe ich eine ganz andere Emittentenstruktur als im Aktienmarkt. Ich bin super diversifiziert. Es geht ja da um Ausfälle dann auch, ja. Die sind handhabbar. Wir haben eine Verschiebung in den Gewichtungen gehabt, hin zu guten Schuldnern dann auch, jetzt gerade auch nochmal die letzten Jahre. Und deswegen für uns sind Schwellenländer Anleihen sind absolut im Anleihebereich Core Investment.
Also aber quasi, also Core Investment im Gegensatz zu den Aktien Schwellenländer, ne?
Ja, exakt.
Okay, das ist doch mal eine interessante Ansage.
Ja.
Vielen Dank, das hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch, Dankeschön.
Freunde, ich hoffe, ihr konntet auch einiges davon mitnehmen. Schreibt gerne mal natürlich in die Kommentare, wie ihr bondmäßig auch aufgestellt seid. Würde mich interessieren, wer da so unterwegs ist. Ich weiß, Matze ist durationstechnisch nicht bei 4-5 Jahren, sondern eher bei 20 angekommen. Ich glaube, ich habe eher Lust auf eher die Laufzeiten im Moment. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass wir bei Ihnen zu Gast sein durften. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.